Sabine, bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Wir gehen heute nämlich auf Geisterjagd.
Spuckt es denn bei uns?
Mm-hmm, im ganzen Land sogar. Die Schweiz ist ja die Heimat vom Kantönligeist.
Ja, es ist eben ein Geist und ein Geist ist ja eben etwas, das man nicht anschauen kann und nicht greifen kann, oder?
Ich glaube, es ist eine Farbe, die hell ist, die aber auch divers ist.
Also ich persönlich habe jetzt nicht so Mühe mit dem Wort Kantönligeist. Also neudeutsch würde man es jetzt vielleicht eben besser Spirit nennen. Spirit.
Kantönligeist ist ein Wort, das immer wieder mal durch die Medien und die Politik geistert und offenbar irgendwie sein Unwesen treibt.
Ja, wir haben es ja gesehen. Das beste Beispiel war Covid-19 mit den Kantonen um den Bund. Die Kantone haben zuerst gesagt, wir wollen das selber handeln. Und dann hat man es gleich wieder im Bund zurückgegeben.
Eine andere Bezeichnung für den Kantönligeist wäre ganz einfach Föderalismus.
Und damit herzlich willkommen zum Durchblick. Heute zum Thema Kantönligeist. Die Eigenbrötlerei der Kantone ist schon so eine typische Schweizer Eigenart. Höchste Zeit, dass wir den Föderalismus mal beleuchten und uns fragen, gibt es eigentlich eine Alternative zum Kantönligeist?
Ja, wir reden eben über beides. Der Föderalismus und der Kantönligeist sind wie zwei Seiten von einer Medaille. Und zu der gehören sogar noch mehr Begriffe, wie mir Rahel Freiburghaus erklärt hat. Sie ist Doktorandin an der Uni Bern und forscht intensiv zum Föderalismus.
Ja, wir können einfach sagen, so die Begriffe wie Flickenteppich, Kantönligeist, das ist etwas, wo vielleicht auch ein bisschen Gegnerschaft vom Föderalismus manchmal eben wirklich auch braucht, um so ein bisschen eben verlächelnd unterwegs zu sein. Wohingegen, wenn wir so einen neutralen, objektiven Begriff brauchen, dann wäre es wirklich der Föderalismus. Und Föderalismus wertet nicht. Für das sind die Unterschiede, die es gibt zwischen den Kantonen, sind gewollt, sind im Begriff sind so vorgesehen. Und das ist nicht etwas, wo im Unterschied zum Kantönligeist der Begriff Föderalismus wird darüber spotten. Ganz im Gegenteil.
Ja, die Forschung zum Föderalismus, die eben zum Beispiel Rahel Freiburghaus betreibt, die ist nicht so eine einfache Sache, wie sie weiter ausführt.
Es gibt da wirklich zum Föderalismus nur sehr wenige Umfragen. Weil es einfach auch immer recht schwierig ist, die Leute zu fragen, wie ist eure Einstellung zum Föderalismus? Weil die Leute eben oft gar nicht so ein klares Konzept haben davon. Also wenn man sie dann umgekehrt fragt, könnt ihr uns jetzt kurz definieren oder erklären, was der Föderalismus ist? Und man fragt irgendwo auf der Straße herum, bekommt man ganz, ganz viele Antworten, die nichts mit dem Umstand eigentlich zu tun haben. Das ist wirklich etwas Abstraktes, insbesondere auch viel abstrakter als die direkte Demokratie. Da könnte alle sofort sagen, abstimmen. Und dann wären wir eigentlich schon mit im Thema. Beim Föderalismus ist das viel schwieriger für die Leute, das wirklich in Worte zu fassen oder eben mit etwas so direkt in Verbindung zu bringen, wie jetzt Urne gleich Abstimmung gleich direkte Demokratie.
Eben der Begriff Föderalismus ist etwas Abstraktes, das in unserem Alltag aber sehr präsent ist, wie wir nachher dann noch sehen. Aber definieren wir doch den Begriff mal zusammen mit der Rahel Freiburghaus.
Das Einfachste, wie man Föderalismus erklären kann, ist eigentlich, wenn man sich vorstellt, ein Staat, ein Gemeinwesen, das aus mehreren Ebenen besteht. Die Ebenen die dürfen eigene Sachen machen, die haben eine gewisse Autonomie. Und gleichzeitig auch spielen die Ebenen ganz eng zusammen. Also Föderalismus ist immer beides. Autonome eben Kantone oder Bundesländer. Aber gleichzeitig auch eine Form, wie alle die unterschiedlichen Staatsebenen eben zusammen spielen und die Politik zusammen entwickeln.
Es gibt Orte in der Schweiz, wo der Föderalismus, eben das Zusammenspiel von verschiedenen Ebenen, ganz konkret wird. Und zwar im Haus der Kantone. Das steht zentral in der Stadt Bern, gerade neben dem Bahnhof. Und dort tauschen sich verschiedene kantonale Stellen aus, koordinieren ihre Prozesse, zum Beispiel im Bereich Sicherheit oder im Bereich Zusammenarbeit von der Kantonsregierungen. Thomas Minger ist stellvertretender Generalsekretär von der Konferenz von der Kantonsregierungen.
Kernherausforderung jetzt von unserem föderalen System ist eigentlich, es stellt sich laufend die Frage, ob eine staatliche Aufgabe weiterhin dezentral, das heisst auf der Ebene von der Gemeinden oder Kantonen erfüllt werden soll, oder ob allenfalls eine Zentralisierung beim Bund sinnvoller ist. Und da sind eigentlich die Vor- und Nachteile von einer dezentralen Aufgabenerbringung, die sind immer wieder neu abzuwägen. Und die Beurteilung, die kann sich aufgrund von gesellschaftlichen Entwicklungen natürlich verändern. Man muss sich eigentlich bewusst sein, dass eine dezentrale Aufgabenerfüllung, also wenn eine Aufgabe von der Gemeinde oder von den Kantonen erfüllt wird, das kann zu unterschiedlichen staatlichen Leistungen führen. Und das ist heute zum Teil weniger akzeptiert, sage ich mal, als das noch vor 50 Jahren der Fall ist. Und das führt natürlich zunehmend auch zu einem Harmonisierungsdruck. Einerseits, wie wir es zum Beispiel sehen, in der Volksschule, wo Kantone verstärkt zusammenarbeiten, oder zum Teil auch zu einem Zentralisierungsdruck, wo dann eben der Bund gewisse Aufgaben übernimmt. Ich denke jetzt da zum Beispiel an Sozialversicherungen, an Umweltthemen, Verkehr. Aber eine Herausforderung ist natürlich, mit dieser zunehmenden Zentralisierung verlieren Gemeinden und Kantone Gestaltungsspielräume. Und was wir auch feststellen, ist, dass die Aufgabenerfüllung dann tendenziell weniger effizient wird und oft auch teurer. Und vor allem eben das Innovationspotenzial, das ich vorhin angesprochen habe, das bleibt dann auch ein bisschen auf der Strecke, wenn wir Zentralisierung haben.
Auf der anderen Seite der Kantone ist ja der Bund, also der Staat. Hast du dort auch nach dem kantönlichen Geist gesucht?
Natürlich, und zwar in der Wandelhalle vom Bundeshaus, also dort, wo unsere Nationalräte und Nationalrätinnen zusammenkommen. Wir haben zwei von ihnen schon gehört, von der linken Seite und aus der Mitte. Von der rechten Seite, also von der SVP, der Thomas Matter mit seiner Meinung zum Föderalismus.
Ja, das ist etwas ganz Wichtiges für die Schweiz. Also die Schweiz ist auch gross geworden im Föderalismus. Es ist wichtig, dass man bürgernah entscheidet, das heisst, dass man im Dorf Entscheidungen trifft und nicht, dass das zentralisiert ist in Bern, wie es zum Beispiel in Frankreich ist mit Paris, wo Paris irgendetwas entscheidet über einen Dorfbrunnen, irgendein kleines Dörfli. Und das hat eigentlich die Schweiz sehr stark gemacht, der Föderalismus, und ich hoffe, wir weichen da nicht weiterhin auf.
Also er sagt, der Föderalismus habe die Schweiz prägt. Wie hat sich der Föderalismus in der Schweiz im Verlauf der Geschichte dann entwickelt?
Das kann uns eben Rahel Freiburghaus gut beantworten. Sie forscht eben zum Föderalismus an der Uni Bern.
Wenn man die Entwicklung anschaut vom Föderalismus, muss man so ein bisschen unterscheiden. Schaut man jetzt Föderalismus an als Autonomie, die Kantone haben. Also die Frage, von welche Rolle spielen Kantone, in welchen Politikfeldern dürfen sie entscheiden, das ist so ein bisschen die eine Frage. Und die andere Frage, die man muss anschauen muss in der Entwicklung des Föderalismus, ist die, welche Rolle Kantone in der Bundespolitik spielen. Und so für die Frage, eben, in welchen Politikfeldern dürfen überhaupt Kantone entscheiden, kann man eigentlich sagen, dass man seit 1848, also seit unser Bundesstaat gegründet worden ist, dass eigentlich Kantone immer wie weniger zu sagen haben. Also insbesondere, wenn es darum geht, Gesetz zu machen, sehen wir, dass der Bund, die Bundespolitik, das Bundesparlament immer wie mächtiger wird und Kantone heute zwar immer noch eine grosse Rolle spielen, aber eben im Vergleich zu früher eine viel kleinere Rolle in dieser Frage, wer eben Gesetz macht.
Man kann eigentlich fast so weit gehen und sagen, seit es den Föderalismus gibt, gibt es auch den Kantönlichen Geist, die zwei Seiten dieser Medaille.
Ja, das ist auch eine ganz spannende Frage. Also da wäre so ganz falsch, wenn man würde meinen, dass der Kantönlichen Geist das so immer so ein bisschen verlächelnde und verächtliche vielleicht auch, wo man braucht, für den Föderalismus zu bezeichnen, das ist gar nichts Neues. Also das erste Mal, wenn man so ein bisschen recherchiert, wo es den Begriff wirklich als Kantönlichen Geist gegeben hat, der in den Zeitungen auch auftaucht, ist eigentlich schon in den 1830er Jahren. Und das war dann die Zeit, die Verfassungsväter in unserem Land haben versucht, das erste Mal einen Bundesstaat zu gründen. Das ist dann gescheitert, das ist nicht aufgegangen, aber dann hat man eben genau den Begriff des Kantönli-Geist auch schon so negativ gebraucht, um eben die Leute ein bisschen verlachen, die sich ein bisschen gefürchtet haben von dieser Zentralisierung, von dieser Bundesstaatsgründung, die eben lieber wollen, dass Kantone souverän bleiben. Da hat man immer schon die Leute verlacht für ihren Kantönli-Geist, den sie an den Tag legen. Also eigentlich Genau gleiche Verständnis, wie wenn wir heute haben, wenn wir eben über den Föderalismus lachen, ein bisschen darüber lachen, dass jeder Kanton sein eigenes Süppli kochen
will. Der Kantönigeist, also dass jeder Kanton oder sogar jede Region ein bisschen für sich selber schaut, jeder seine Sonderschiene fährt, der trägt ja auch dazu bei, dass der Föderalismus teilweise ein bisschen ein Imageproblem hat.
Genau, und das ist besonders in der Corona-Pandemie vorgekommen, ist aber eigentlich nichts Neues.
Ja, wenn man sich so ein bisschen in der Covid-Zeit hat umgelost, hat man ja wirklich das Gefühl gehabt, alle Leute haben irgendwie so einen Hass auf den Föderalismus oder zumindest haben sie grosse Fragezeichen, weil sie nicht nachgekommen, warum sollte jetzt im einen Kanton diese Massnahmen gelten und im anderen Kanton dürfen sie noch einkaufen. Wichtig ist aber da zu sehen, dass die wenigen Umfragen, die wir haben, die schon vor der Corona-Zeit gemacht wurden, dass wir schon dort den Akzeptanzschwund eigentlich gesehen haben vom Föderalismus. Also, dass im Unterschied zum Beispiel zur direkten Demokratie, die alle super finden oder dafür sind und stolz sind drauf, haben wir beim Föderalismus immer schon sehr ein Ambivalenz und ein gespaltenes Verhältnis eigentlich gesehen in der Bevölkerung und insbesondere grossen Altersgraben. Also für die unter 30-Jährigen schon weit bevor all die Diskussion ist aufgekommen mit Corona-Föderalismus und dem Föderalismus der Krise, haben wir gesehen in diesen Umfragen, dass immerhin der Föderalismus insbesondere bei den Jüngeren wirklich einen schweren Stand hat. Wirklich ein bisschen ein Imageproblem leidet.
Was gibt es denn für Erklärungen, dass der Föderalismus vor allem bei der jüngeren Bevölkerung ein Imageproblem hat?
Freiburghaus hat dann ein paar Antworten parat.
Ein wichtiger Grund ist sicher einfach die grosse Mobilität. Heute, wenn man die junge Bevölkerung anschaut, die arbeitet vielleicht in Zürich, hat in Bern studiert oder hat einen Freund im Wallis. Die Schweiz ist für die Leute, für die Menschen, für die jungen Leute zusammengeschmolzen. Sie sind mobil, sie pendeln in der Schweiz rum. Sie sehen nicht ein, was der Sinn sein soll von diesen Kantonsgrenzen, weil die Kantonsgrenzen spielen in ihrem einfach Alltag überhaupt keine Rolle mehr. Sie sind so digital unterwegs, es gibt nicht mehr die Lebensform, wo irgendein Dorf oder irgendeinem Kanton gekoppelt wäre, sondern es ist so ein sehr globales, ein internationales Verständnis von dieser Generation.
Dass besonders die jüngeren Menschen nicht so viel Verständnis für den Föderalismus haben, mit dieser Aussage habe ich den Thomas Minger konfrontiert. Er ist der stellvertretende Generalsekretär der Konferenz der Kantonsregierungen. Sie haben 2017 eine Studie veröffentlicht zum Verhältnis der Schweizer Bevölkerung zum Föderalismus. Und dabei ist herausgekommen, je jünger die Befragten sind, desto weniger fühlen sie sich am Föderalismus verbunden. 1200 Personen sind befragt worden und nur ein Drittel der 18- bis 29-Jährigen fühlt sich am föderalen System verbunden. Bei den über 60-Jährigen auf der anderen Seite sind es knapp zwei Drittel. Thomas Minger von der Konferenz der Kantonsregierungen ordnet das mal ein.
Da sind eigentlich schon Kantonsregierungen bestrebt, in diese Richtung auch wieder stärker aktiv zu werden. Ich denke, der Austausch und auch das, ja, der Dialog gerade mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen ist enorm wichtig, dass das System verstanden wird, besser und eigentlich auch der Mehrwert erkannt wird. Wenn ich an das Leben denke von einem Kind, oder? Also mir kommt irgendwie irgendwo in der Gemeinde auf die Welt, man geht in eine Kita, in eine Schule, macht vielleicht beim FC, kann man shooten, man geht in einen Jugendkeller, man geht an Kulturveranstaltungen. Also ich würde jetzt mal sagen, die ersten 20 Jahre vom Leben, das sind alles Politikbereiche, die sehr stark in der Verantwortung der Gemeinden und der Kantone liegen, oder?
Also, dass man das öffentliche Leben auf möglichst tiefer Stufe in den Städten und in den Gemeinden regelt, das entspricht dem Verlauf des Lebens und hat seine Vorteile.
Genau, das findet auch die SP-Nationalrätin Jacqueline Badran.
Es ist halt einfach so, dass Appenzell Innerrhoden, auch wenn das kleiner ist als unser kleinstes Quartier in Zürich, halt doch einfach andere Lebensrealitäten hat, andere Bedingungen als eine Stadt Genf. Und das ist eine gute Sache, dass man das kann in unserem System berücksichtigen. Die Franzosen können das nicht. Das ist dann irgendwie Marseille wird dann genau gleich wie irgendein Dorf im Zentralmassiv der französischen Alpen gleich behandelt. Und das finde ich extrem irritierend und falsch. Und eben, der Kantönli-Geist ist eigentlich grundsätzlich etwas Positives. Eben, sofern es nicht vorgeschoben wird, um irgendwie eine missliebige Massnahme nicht zu wählen. Haben wir mit Corona hat man einfach gesehen, dass der Föderalismus an Grenzen stößt.
Rahel Freiburghaus hat dazu zusammen mit dem Adrian Vatter und der Isabel Stadelmann-Steffen eine Studie verfasst. Der Index, den sie gewählt haben, also der Wert, den sie daran messen, ist die Übersterblichkeit. Also der Anstieg der Todesfälle über dem normalen, erwartbaren Wert. Also die Übersterblichkeit ist eigentlich ein Indikator für zusätzliche Verluste von Menschenleben aufgrund von außergewöhnlichen Ereignissen, wie zum Beispiel eben einer Pandemie.
Wenn wir jetzt versuchen zu erklären, eben welche politische Institutionen haben einen Einfluss darauf, wie viele Leute eben gestorben sind, Corona oder nicht. Da sehen wir, dass der Föderalismus keine Rolle spielt. Also, dass es föderale Länder gibt, die sehr, sehr gut durch die Krise gekommen sind. Denken wir Australien insbesondere zuerst schon, und eigentlich auch Kanada weitgehend. Wir haben föderale Länder wie zum Beispiel Belgien oder auch teilweise die Schweiz, die in gewissen Phasen, zumindest vor der Pandemie, eine ganz, ganz hohe Übersterblichkeit hatten. Und in der Summe heisst das so viel wie, dass es nicht der Föderalismus ist, der per se dazu macht, dass ein Land eine Krise nicht gut bewältigen kann, sondern es viel mehr darum geht, wie ist der politische Wille, mit dem Föderalismus umzugehen. In Australien hat man es geschafft, dass eben sich quasi die Bundesstaaten und die nationale Regierung zusammenraufen und eben in dem nationalen Kabinett wirklich sehr weitreichende Massnahmen zu beschließen, wohingegen das in anderen föderalen Ländern, wie zum Beispiel Belgien, wo sehr komplex ist mit den unterschiedlichen Sprachregionen und oft so sehr zerstritten ist, das eben nicht gegriffen hat. Aber da ist es ganz wichtig, dass man da nicht dem Föderalismus die Schuld gibt, sondern eben eine Art und Weise, wie die politischen Entscheidungsträgerinnen mit der föderalen Realität umgegangen sind.
Also die Untersuchungen von der Rahel Freiburghaus zeigen, es kommt weniger auf das politische System darauf an, sondern wie gut die Regierungen innerhalb von dem System gehandelt haben. Wenn wir uns aber an die Corona-Zeit zurückerinnern mögen, unser System ist recht in die Kritik gekommen. Stichwort Flickenteppich oder Massnahmen-Dschungel.
Ja, und das hat auch der Thomas Minger im Haus der Kantone zu spüren bekommen.
Ja, also es ist schon so, dass in der Corona-Pandemie das föderale System im öffentlichen Diskurs schon zunehmend kritisiert worden ist. Ich würde aber auch sagen, dass die Kritik zum Teil so ein bisschen an einem falschen Föderalismusverständnis grundlegt. Es ist so oder so ein enges Zusammenspiel und gerade die Krise hat eigentlich gezeigt, wie wichtig dass es ist, handlungsfähige Strukturen vor Ort zu haben, die dann wirklich auch Massnahmen rasch umsetzen können. Oder wenn es darum gegangen ist, wirtschaftliche Stützmassnahmen umzusetzen, oder Härtefallgesuche einzureichen, dass dann wirklich Strukturen vor Ort das haben können vollziehen, weil eine Zentrale, das ist schwierig, dann quasi bis zum einzelnen Bürger oder zur einzelnen Bürgerin das können vollziehen. Das Zusammenspiel, das ist aus unserer Sicht zu wenig verstanden worden. Das ist natürlich auch komplex, das ist unbestritten. Und ja, wir denken, dass es eigentlich wichtig ist, dass das Zusammenspiel zwischen Bund und Kanton auch noch besser zu erklären. Und gerade in der Krise ist das besonders wichtig, weil das schafft letztlich Vertrauen oder eben auch das Vertrauen geht dann unter Umständen auch verloren. Und das ist natürlich schwierig für einen Staat, wenn dann gerade in der Krise das Vertrauen von der Bevölkerung schwindet.
An Krisen mangelt es uns ja nicht, auch nach Covid.
Ja, und da ist die Aufgabenverteilung vermeintlich klar, sagt Föderalismusforscherin Rahel Freiburghaus.
Also es gibt weiterhin die Tendenz, dass halt, wenn irgendeine Krise zum Beispiel kommt, wie wir es mit Covid häufig also lange hatten, oder mit der Energiepolitik oder auch Ukraine-Krise, ist es häufig so, dass der Bund einfach mal zuerst handelt, weil es muss schnell gehen, weil man muss auch Massnahmen haben, die im ganzen Land gelten. Und das sind also so Faktoren, die dazu führen, dass trotz diesen Bemühungen, die Kantone wieder zu stärken, eben in der Praxis gleich oft eigentlich die Zentralisierung eigentlich dominiert.
Gerade der Bereich Sicherheit, den wir jetzt noch ein bisschen genauer anschauen, ist ein Bereich, wo der Föderalismus besonders herausgefordert wird. Bedrohungen jeglicher Art machen ja nicht Halt an der Kantonsgrenze.
Bedrohungen von außen sind zu bewältigen, aber auch Gefahren von innen.
Ralf Freiburghaus nennt da ein paar Bereiche.
Ja, also Justiz, Polizei, aber auch zum Beispiel Strafvollzug sind typische Beispiele, wo Kantone nach wie vor am Drücker sind. Also dort sind sie wirklich die Ebene im Staat, die die relevanten Gesetze macht, die die auch vollzieht. Gleichzeitig haben wir natürlich auch im Sicherheitsbereich das Problem so ein bisschen vom Krawalltourismus, nehme ich jetzt als Beispiel, oder die Hooligan-Frage. Das sind alles eigentlich Situationen, die wiederum eigentlich die Kantonsgrenzen so ein bisschen überflüssig machen. Warum? Ganz einfach erklärt, wenn IB gegen GC Auswärtsspiel betreibt, dann müssen mindestens zwei Kantonspolizeien, Zürich und Bern, irgendwie miteinander sich verständigen. Oder wenn es Sachbeschädigungen gibt, muss irgendein Datenaustausch können stattfinden, um die Leute zu identifizieren, um sie strafrechtlich belangen. Und darum kann man nicht einfach sagen, Justiz und Polizei, das macht jeder Kanton allein, sondern dass sie eben gerade, also Kriminalität macht einfach nicht an Grenzen Halt. Darum muss man im Föderalismus nach Lösungen suchen, die einem helfen, trotz auf der einen Seite jedem Kanton seine Entscheidungsfreiheiten zu gewähren, aber auf der anderen Seite eben auch schauen, dass man gleich einfach die Sicherheit im Land insgesamt kann sicherstellen kann.
Was auffällt, Nationalrätinnen und Nationalräte, die ich zum Thema Föderalismus und Kantönligeist befragt habe, sind fast durchwegs positiv gestimmt. Für sie gibt es eigentlich keine Alternative, kann man sagen. Zum Beispiel der Alfred Heer von der SVP.
Ja, ich glaube, Kantönligeist hat zwar eine negative Konnotierung, aber ich glaube, es ist eben etwas Positives, dass eben Kantone können entscheiden. Und klar, vielfach sind dann vor allem die, die vielleicht etwas nicht durchbringen, die schimpfen dann über den Kantönligeist, oder? Weil sie eben gerne ein bisschen progressiv etwas würden in die andere Richtung bewegen. Da gehören wir vielleicht manchmal auch dazu, oder? Das ist durchaus möglich, aber ich glaube, insgesamt ist es eben wichtig, auch das Kanton und auch die Gemeinden eben können immer noch selber bestimmen über Steuerfuss und so weiter, Schulausbau, Strassen, ist ja gleich, und Bildungswesen, Sicherheit, Polizei. Es gibt einfach eine engere Verbundenheit und es ist insgesamt sicherlich von Vorteil. Und es gibt auch eine gewisse Konkurrenz natürlich unter den Kantonen, was letztendlich auch gut ist für den Steuerwettbewerb und für die Wirtschaftspolitik insgesamt.
Lösungen im Bereich Sicherheit sucht die KKJPD. Das ist eine lange Abkürzung für eine noch längere Bezeichnung. Also Achtung, es ist Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und Direktoren. Der Florian Düblin ist der Generalsekretär.
Also ganz allgemein ist es ja so, dass 26 Kantone im Bereich von der Justiz und von der Polizei ihre eigenen Aufgaben haben. Und das führt auch zwischen ihnen zu Missverständnissen und zu, sagen wir mal, Friktionen zwischen den verschiedenen Kantonen, und da braucht es irgendeine Institution, die sich ein bisschen um die Koordination und Zusammenarbeit kümmert. Und das ist für diesen Bereich, also Justiz und Polizei, ist das die KKJPD.
Wie läuft denn die Zusammenarbeit konkret ab?
Die kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und Direktoren treffen sich mehrmals im Jahr, und an diesen Sitzungen wird intensiv über Themen aus den verschiedenen Bereichen diskutiert. Ein prominenter Sitzungsteilnehmer ist der Kantönligeist.
Es ist natürlich so, dass wir ab und zu mal Koordinations- oder auch Harmonisierungsaufträge kriegen, wo man feststellt, die unterschiedlichen Handlungsweisen in den Kantonen können problematisch sein. Und wenn wir dann aber mit konkreten Vorschlägen kommen, dann müsste eigentlich jeder Kanton sich ein bisschen anpassen, damit er diesen Vorschlag umsetzen kann. Und das kann dann auch Probleme geben. Also da kann es auch sein, dass ein Kanton sagt, Entschuldigung, das entspricht uns jetzt dermassen nicht, da können wir nicht mitziehen.
Ich habe Florian Düblin, den Generalsekretär, gefragt, in welchem Bereich sie sich mehr Kompetenz für die Kantone wünschen und in welchem Bereich sie mehr Vorgaben vom Bund brauchen. Seine Antwort hat mich erstaunt.
Das ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber mir kommt ein Bereich von beiden Antworten in den Sinn, nämlich der Datenaustausch, der polizeiliche, wo wir gerne ein bisschen mehr Freiheiten hätten, weil die datenschutzrechtlichen Vorgaben zum Teil ein bisschen beschränkend sind, respektive es einfach schwierig ist, die Grundlagen zu schaffen, damit man den Datenaustausch darf machen darf. Wir sind dran, ein Konkordat zu entwerfen für das Problem, aber es wäre auch eine Möglichkeit, dass der Bund quasi ein Gesetz schafft. Und das wäre eine Vorgabe, die vermutlich hilfreich wäre. Weil auch der Bereich, also Datenaustausch, ist eigentlich einer, wo wir der Ansicht sind, dass jetzt der Föderalismus nicht so wahnsinnig viel bringt.
Ich glaube, es gibt aber einen Bereich, wo der Datenaustausch schon recht ausgereift ist, nämlich bei den Hooligans.
Genau, da gibt es seit 2007 die sogenannte Hooligan-Datenbank, wo Personen erfasst werden können, die zum Beispiel ein Stadion- oder Rayonverbot haben. Die Zusammenarbeit der Kantone ist aber ziemlich komplex, wie der Florian Düblin sagt.
Also das passiert natürlich mal im Bereich von der Strafverfolgung, wenn man dann so eine Person tatsächlich kann anhalten, kontrollieren und unter Umständen auch in Haft nehmen. Dort sind die Behörden zuständig, die am Ort quasi von der Tat zuständig sind. Wenn es um Koordination geht, und über das reden wir ja hier ein Stück weit, dann ist es in diesem Bereich noch ein bisschen komplizierter, und zwar sind dort die Bewilligungsbehörden zuständig für die einzelnen Spiele. Also wenn ein Club ein Match veranstalten will, eigentlich egal auf welchem Level, der braucht er für das eine Bewilligung. Und diese Bewilligung erteilt die zuständige Bewilligungsbehörde. Jetzt ist das zum Beispiel im Kanton Basel-Stadt, ist das die Kantonspolizei. Im Kanton Zürich ist es aber die Gemeinde. Und dort ist zuständig für die beiden grossen Clubs, die Stadt Zürich. Und die Stadt Zürich ist aber natürlich nicht Mitglied von unserer Konferenz. Das heisst, die KKJPD kann entgegen dem, was zum Teil in den Medien verstanden oder transportiert wird, kann nicht einfach Entscheidungen treffen. Man muss sich unter den Bewilligungsbehörden, wenn man sich koordinieren will, muss man sich einig werden. Und das ist herausfordernd.
Also vielleicht braucht es gleich noch eine Konferenz von der kantonalen Bewilligungsbehörden.
Ja, gell?
Man merkt schon, der Föderalismus macht die Arbeit im Bereich Sicherheit teilweise schwierig.
Das ist so, es gibt aber eben auch einen Haufen Vorteile.
Es ist selbstverständlich so, dass der Föderalismus gerade in der Polizei aber ganz wichtig ist, denken Sie an Dorfpolizist, der das Vertrauen hat von der Bevölkerung und man weiß, und da kann man sich wenden, auch vielleicht, wenn es gar nicht ein polizeiliches Problem ist. Die Polizei in den Kantonen, in den Gemeinden spürt die Leute, kennt die Leute, weiss, wie die Quartiere funktionieren in der Stadt, weiss, wie die ländliche Bevölkerung tickt, und das ist ein riesen Vorteil. Das könnte man nicht zentral organisieren, da bin ich sehr überzeugt davon.
Also mit allen Hürden und Hindernissen, die Vorteile des Föderalismus auch im Bereich Sicherheit überwiegen und es scheint keine Alternative zu geben.
Ja, trotzdem gibt es Kritik an dieser Zusammenarbeit, gerade das Haus der Kantone, also der Ort von der Koordination, wird zum Beispiel vom SVP-Nationalrat Alfred Heer kritisiert.
Ja gut, ich bin nicht so Fan von dem Haus der Kantone. Das ist eigentlich so ein Zusammenschluss von den verschiedenen Kantonsregierungen und es hat auch keine demokratische Legitimation. Also die entscheiden eigentlich eigenständig, was sie wollen, ohne dass sie durch das Parlament das abgesegnet wäre oder durch ein Volksentscheid. Also das Haus der Kantone ist mir eigentlich ein Dorn im Auge, weil es ist eigentlich ein Zusammenschluss von Kantonsregierungen ohne Legitimation.
Was entgegnet zum Beispiel das KKJPD auf die Kritik?
Generalsekretär Florian Düblin nimmt Stellung.
Also grundsätzlich ist die Erwartung von der Bevölkerung und auch glaub, von der Politik relativ hoch, dass sich die Kantone im Sicherheitsbereich koordinieren. Also von dem her haben wir dort relativ viel Verständnis. Allerdings ist es so, dass im Bereich von Empfehlungen oder Regelungen, die quasi auf interkantonaler Ebene dann beschlossen werden, auch Kritik kommen. Weil, das ist eine nicht unberechtigte Kritik, wir eigentlich nicht direkt demokratisch legitimiert sind. Also zum Beispiel, wenn eine interkantonale Konferenz ein Konkordat ausarbeitet, dann kann ein kantonales Parlament eigentlich nur Ja oder Nein sagen dazu. Und das kann problematisch sein. Dort gibt es Instrumente, aber die müssen in den einzelnen Kantonen müssen die quasi umgesetzt werden. Und die Kritik, die ist valabel und dem sind wir uns auch sehr bewusst. Wir probieren auf das Rücksicht zu nehmen.
Also der Föderalismus, unser Kantönli-Geist, der ist nicht statisch, sondern wie ein Organismus ständig von Veränderungen prägt.
Genau, und er muss mit der Zeit gehen, findet auch Sibel Arslan, sie ist Nationalrätin der Grünen. Ich habe sie im Bundeshaus in Bern zwischen zwei Abstimmungen getroffen.
Ja, es ist natürlich in der Umsetzung von gewissen Gesetzgebungen selbstverständlich wahrscheinlich einfacher, wären wir zentralistisch strukturiert. Aber ich finde, gerade das ist die Stärke von einem Föderalismus, weil wir versuchen, in diesem System auch die Leute und die Menschen abzuholen. Ich glaube, die Entscheidungen sind auch wenn sie länger gehen, viel mehr tragbar. Und das ist eigentlich auch der Grund für die Stabilität der Schweiz. Und ich glaube, das ist eine Errungenschaft, worüber wir sehr stolz dürfen sein. Aber in der Entwicklung müssen wir uns natürlich auch überlegen, was wichtig wäre. Ich glaube, primär für mich ist aber auch so, dass wir die Vielfalt in der Einheit können binden. Das heisst, verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen wirklich von Basis auf können sich einbringen, ist wichtig. Und darum ist der politische Partizipation auch mehr getragen. Darum begrüsse ich es auch.
Wie könnte sich dann der Föderalismus weiterentwickeln?
Da kommen wir zurück zu der Rahel Freiburghaus, Föderalismusforscherin von der Uni Bern.
Ja, das ist wirklich eine Gretli-Frage, die sich die Politik im Moment darüber beugt, die sich auch die Wissenschaft eng damit beschäftigt. Und ich glaube, es wäre wirklich auch falsch, wenn man würde einfach mal direkt einsteigen und irgendwie sagen, der Föderalismus ist per se gut und führt in die Zukunft. Und es wäre genauso schlecht, wenn man würde sagen, Föderalismus ist nur ein alter Zopf. Heute in dieser vernetzten Welt hat auch keine Daseinsberechtigung mehr. Wenn man zum Beispiel mal anschaut, ob der Föderalismus in Krisen grundsätzlich einfach überfordert ist, ist da auch mal schon mal ein erster wichtiger Befund, den wir in einer Studie von uns gesehen haben, Ein Nein, ein ganz klares Nein. Also wenn wir anschauen, ob jetzt eher zentralisierte Länder wie Frankreich besser sind durch Corona-Zeit gekommen oder eben föderale Länder wie zum Beispiel Australien, wie Kanada, wie die Schweiz natürlich, wie Deutschland, dann sehen wir, der Föderalismus hat keinen Einfluss gehabt darauf, wie gut das Land abgeschnitten hat in Sachen Übersterblichkeit. Das sind schon mal so Befunde, die man wirklich muss im Hinterkopf behalten muss und die man so davon warnen sollte, einfach sofort sagen, jetzt braucht es einfach eine Stärkung der Bundesgewalt und die Kantone haben keine Daseinsberechtigung mehr. Das ist wichtig, dass man das im Hinterkopf behaltet. Gleichzeitig ist auch wichtig, dass man ganz, ganz gut hinschaut, was nicht funktioniert hat. Und da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Sachen. Wir sehen, dass wir in Krisenzeiten, wo es wirklich darauf ankommt, dass man schnell Massnahmen erlassen kann, dass einfach das Zusammenspiel von Bund und Kantonen sehr schnell an Grenzen stoßen. Dass wir das alle noch präsent in der Corona-Zeit, die Frage der Vernehmlassungen. Da hat der Bundesrat gesagt, dass sie unsere Massnahmen, die wir gerne hätten, für das Coronavirus-Verbreitung einzudämmen. Das hat man den Kanton in die Vernehmlassung geschickt und das ist tagelang gegangen und ein Hin und Her und ein öffentlicher Streit hier. Alle diese sättigen Verfahren sind wirklich reformbedürftig. Man muss sich wirklich da, glaube ich, grundsätzlich überlegen, wie könnte man den Schweizer Föderalismus so reformieren, dass Kantone eine gesicherte Mitwirkungs- und Mitsprachemöglichkeit in der Bundespolitik haben, die aber gleichzeitig nicht so langsam ist wie eben ein Vernehmlassungsverfahren oder alle sonst die Anhörungen. Ich glaube, in diese Richtung muss man wirklich überlegen, wenn man den Föderalismus in die Zukunft führen will und in 50 Jahren noch können der Föderalismus am 1. August beschwören und hoffentlich auch wirklich aktiv können leben.
Also den Föderalismus weiterentwickeln oder einfach mal ganz ein neues System ausprobieren?
Da wärst du eine von den wenigen, die das würden unterstützen. Der Thomas Minger von der Konferenz der Kantonsregierungen sagt dazu.
Also angesichts von dieser Vielfalt, die wir in unserem Land haben, und das ist ja ein unglaublicher Reichtum, habe ich grosse Mühe, eine valable Alternative zu finden zu einem föderalen System, wo eben wirklich möglichst viel vor Ort in der Gemeinde, in einem Kanton, in der Region irgendwie kann gestaltet werden. Und die Bedürfnisse sind im Tessin oder in Basel oder in Genf oder im Buschlaf sind einfach anders. Und ich glaube, ein föderales System kann dem wesentlich besser gerecht werden.
Er findet auch, man muss sich vom negativen Image des Kantönli-Geistes mal ein bisschen loslösen, weil Alternativen gäbe es eben nicht.
Wir könnten ja auch von einem Spirit reden, oder? Also ich persönlich habe jetzt nicht so Mühe mit dem Wort Kantönli-Geist. Also das bringt auf eine Art auch eine gewisse Kraft und einen gewissen Willen zum Ausdruck. Neudeutsch würde man es jetzt vielleicht eben besser Spirit nennen, oder? Dann ist das vielleicht auch, kommt das allenfalls auch schon wieder ein bisschen positiver daher. Aber das Labeling oder das Wording ist eins, aber das System als solches, das dahinter steht, ich glaube, es ist modern und hat seine Gültigkeit für unser Land.
Finden dann alle Politiker, dass man den Föderalismus muss den neuen Zeiten anpassen?
Nein. Der Mike Ecker, SVP-Nationalrat, findet alles gut so, wie es ist.
Wir müssen nicht jede Modeerscheinung mitmachen. Die Schweiz ist so erfolgreich, nicht weil sie den einfachsten Weg gegangen ist in der Vergangenheit, sondern den richtigen Weg eingeschlagen hat. Und ich glaube, an dem sollten wir festhalten. Das politische System ist einzigartig auf der Welt und dem müssen wir Sorge geben.
Sibel Arslan von den Grünen auf der anderen Seite würde ihm da wahrscheinlich widersprechen. Aber...
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, es ist...
Ja.
Ich
habe es, Ali. Danke. Das Telefon ist schon da. Ich konnte sie nicht mehr fragen, wie sie plötzlich aus dem Interviewzimmer davor stürmen musste, damit sie die nächste Abstimmung nicht verpasst.
Was? Hat sie ihr Telefon liegen lassen?
Ja, genau. Das habe ich dann bei den Parlamentsdiensten abgegeben und ich hoffe, sie hat es mittlerweile wieder zurückbekommen.
Gut schweizerische Kooperation.
Genau, so geht das. Und wie wir heute herausgefunden haben, gibt es auch nicht viele Alternativen dazu. Der Föderalismus wird dem pluralistischen Charakter der Schweiz am besten gerecht. Verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen, Religionen, lokale Bedürfnisse und eine Identifikation mit dem Staat, all das bietet der Föderalismus, also unser Kantönli-Geist.
zum Preis, dass nicht immer alles hauruck von heute auf morgen umgesetzt wird.
Nein, manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit. Ja, wir haben es genommen heute bei dieser Folge, wir haben es geschafft als Ende und damit auch als Ende von dieser 7. Durchblickstaffel.
Wir hören uns in der neuen Staffel wieder. Tschüss sagen aus Zürich, raus in alle Schweizer Kantone, Sabine Steiger
und Daniel Fanslau.